Hallo, hier ist der Henny Nachtsheim, die eine Hälfte vom Comedy-Duo Badesalz. Beruflich bedingt schaffe ich es leider nicht so oft, Podcasts zu hören, wie ich das gerne würde. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in jedem Genre mir einen rauszupicken, den ich da besonders gut finde. Und im Genre True Crime Podcast ist das eindeutig Spurenelemente mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Weil die beiden es schaffen, selbst das krasseste Zeug so zu verpacken, auch mit ihrem Charme und ihrer gewissen Lockerheit, dass man das gut hören kann. Und deswegen ist Spurenelemente voll mein Ding.
Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Produziert in der Edition Krimi von der Bedey und Toms Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz. Ich bin Krimi-Autorin. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Fairhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska. Heute dritter Teil.
Ja,
dritter. Des Serienmörders, des möglichen Serienmörders.
Richtig. Und wir hören jetzt mal rein in das Interview, das ich mit einem Hannoveraner Profiler geführt habe. Mein heutiger Interviewpartner ist Carsten Schütte. Er ist nicht nur ein geschätzter Autorenkollege, der erfolgreich im C.W. Niemeyer Verlag seine Bücher verlegt. Er war seit 2016 Leiter der operativen Fallanalyse im LKA Hannover. Stimmt das soweit? Hallo Carsten.
Das stimmt. Hallo Franziska, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, genau. Dann haben wir das ja schon mal geklärt, dass ich das richtig alles verstanden habe. Mhm. Ja, Professor Fairhoff und ich hatten leider keine Möglichkeit, einen Zeitzeugen in unserem aktuellen Fall Manfred Seel zu finden, dem sogenannten Hessenripper. Auch keinen Ermittler, der an der Bearbeitung des Falls beteiligt war. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass wir dich jetzt hier haben und dass du uns aus der operativen Fallanalyse ein paar allgemeine, aber mit Sicherheit wahnsinnig interessante Fragen beantwortest.
Ja, ich bin gespannt auf die Fragen.
Genau, als erstes würde mich und wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich sehr interessieren, wie man überhaupt Profiler wird.
Ja, es ist so, dass die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns, ich sage immer noch uns, ne, ich bin jetzt mittlerweile fast ein halbes Jahr pensioniert, aber es ist noch leidenschaftlich drin, von daher sieh es mir bitte nach, dass ich da ab und zu noch mal in der Vergangenheit schwelge. Ja. Um bei der OFA anzufangen, muss man aus dem mit die Ermittlungen primär Tötung Sexualdelikte kommen. Das heißt, man muss Erfahrung haben mit den Deliktsfeldern, man muss Tatorte kennen, man muss rechtsmedizinische Kenntnisse haben, kriminaltechnische, kriminaltaktische Kenntnisse. Das heißt, die Bewerberinnen und Bewerber, die sich bei der OFA bewerben, haben halt schon einige Jahre auf dem Buckel und eine Menge Erfahrung im Ermittlungsbereich.
Das heißt, vorher warst du in dem Bereich?
Genau. Ne, also ich war 43 Jahre insgesamt bei der Polizei und im Bereich Tötung Sexualdelikte ab Mitte der 90er. Klassisch über den Kriminaldauerdienst. In Niedersachsen nennt man diese Dienststellen Fachkommissariate 1, ne, was bei euch in NRW K11 sind. Das sind die Kommissariate für Todesermittlungen, Sexualdelikte, Brandstiftungen. Und dort habe ich gearbeitet und mich dann 2002, das heißt, ich war 20 Jahre lang in der OFA, 2002 auf eine der sogenannten OFA-Plätze beworben, habe sie bekommen. Und hätte nie gedacht, dass ich 20 Jahre in einer Dienststelle bin, aber es war einfach toll. Und die Entwicklung da ja auch mitgestalten zu können, war wirklich waren tolle Jahre, hat mir wirklich Spaß gemacht.
Super. Dann würde mich natürlich sehr interessieren, was genau die Aufgabe der operativen Fallanalyse ist.
Also es ist so, dass die OFA Mordkommissionen, Sonderkommissionen und Ermittlungsgruppen in primär genauso in Deliktsfeldern, nämlich Tötungsdelikte, sexuelle Gewaltdelikte, mal auch Brandstiftung, Raubserien, auch das kommt vor, aber ist eher selten. Also die beiden Deliktsformen, Tötungsdelikte, Sexualdelikte, sind schon der Schwerpunkt aller OFA-Einheiten. Und wir beraten die Kollegen, die sich mit solchen Dingen beschäftigen müssen. Und gerade insbesondere bei Tötungsdelikten ist es ja so, dass ein Großteil der Tötungsdelikte Beziehungsdelikte sind. Das heißt, es wird oft im sozialen Umfeld getötet. Und das ist eigentlich nicht immer Aufgabe der OFA, sondern interessant wird, wenn vielleicht gar keine Beziehung vorliegt zwischen Täter und Opfer, wo auch, ich überspitze das jetzt mal, das hören die Ermittler immer nicht so gerne, wo der Täter, ne, im sozialen Umfeld relativ schnell zu ermitteln ist. Gibt es Probleme im Opferbild? Gibt es eine besondere Tatbegehungsstruktur, so nennen wir das? Kommen die Kollegen auf uns zu oder in Niedersachsen ist es so, dass wir auch aktiv, proaktiv auf die Mordkommission zugehen, wenn wir denn glauben, dass wir da einen Beitrag leisten können? Und dann checken wir, dann sprechen wir über Möglichkeiten, Chancen und Grenzen. Und dann sind wir häufig im Team und unterstützen die Kollegen. Und zwar ist das große Stichwort, deswegen kommen wir sicherlich noch zu, was im Profiling, dieser Begriff irritiert ja oft. Und unsere Basis allem ist eine sogenannte Tathergangsrekonstruktion. Das heißt, was ist denn eigentlich passiert? Wie hat der Täter denn agiert? Ne? Wie hat er denn das Opfer kontaktiert? Wie ist der Angriff erfolgt? Wie sind die sexuellen, wie sind die Tötungshandlungen erfolgt? Wie war das Nachtatverhalten? Was mit der Leiche passiert? Und das sind ja alles so Dinge. Und das natürlich auch für die Mordkommission, ja, unerlässlich, genau zu wissen, wie hat der Täter agiert? Und daraus, wenn diese Basis stimmt, wenn wir, und das machen wir anhand der objektiven Spurenlage. Das heißt, wir werden keine Zeugenaussagen interpretieren, es sei denn, es geht um das Opferbild, sondern orientieren uns an der objektiven Spurenlage, sequenzieren diese Tat, chronologisieren diese Tat und dann bewerten wir Täterverhalten. Und das ist ein Riesenmehrwert, das nennen wir das Fallverständnis, insbesondere auch erstmal für die Ermittler zu vertiefen.
Also das heißt, ihr erstellt ein richtiges Täterprofil natürlich dann.
Da
Also soweit
sind wir
das.
noch gar nicht. Da sind wir noch gar nicht.
Okay.
Deswegen versuche ich das wirklich mal auch, ja, auch so ein bisschen aufzuschlüsseln. Denn das Täterprofil kann, ich sage ganz bewusst, kann zum Schluss dieses ganzen fallanalytischen Prozesses liegen. Wenn die Tathergangsrekonstruktion und die Arbeit bis dorthin genug Informationen bietet, dass wir einen Täter, den wir nicht kennen, beschreiben können anhand seiner Handlung, dass wir vielleicht einschätzen können, wie alt ist er in etwa? Das Geschlecht ist ja auch nicht unwichtig. Wir sprechen immer von dem Täter. Es gibt ja auch mal Täterinnen. Auch da muss man aufmerksam sein und nicht immer von einem Täter ausgehen oder mehreren Tätern. Und das zeigt sich in der Rekonstruktion und in der Bewertung des Täterverhaltens oder ne, ja, der Täterverhalten, vielleicht auch mehrere Täter. Und erst dann kommen wir über eine Motivstruktur, über eine Bewertung, dann mal zu dem Punkt, dass wir uns mit der Täterpersönlichkeit beschäftigen.
Ich
Und das
verstehe.
ist dann erst das Täterprofil.
Ich verstehe. Und ihr arbeitet generell im Team und ist das Team immer gleich groß?
Also es ist so, es gibt sogenannte Qualitätsstandards für alle OFA-Einheiten im Bundesgebiet. Und das heißt, es müssen mindestens drei ausgebildete Fallanalytiker oder Fallanalytikerinnen sein. Das heißt, drei von uns sind immer im Team. Sonst ist es methodisch einfach auch nicht machbar, weil es ein Korrektiv ist und wir da zumindest zu dritt sein müssen. In der Regel ist es so, dass je nach Fallgestalt wir uns die Experten mit ins Boot holen, ob das Blutspurenanalysten sind, Rechtsmediziner sind in der Regel immer dabei. Psychologin aus dem LKA ist sehr oft im Team und wir ziehen uns immer die Experten mit rein, denn das ist ja immer gefährlich, auch wenn wir da sicherlich viele, viele Jahre oder Jahrzehnte Erfahrung in dem Bereich haben. Wir werden uns nie anmaßen, rechtsmedizinische Urteile zu erstellen. Wir werden uns nie anmaßen, psychologische Aspekte zu interpretieren, geschweige denn, dass wir ja so eine eierlegende Wollmilchsau sind. Nein, jeder muss in seiner Fachlichkeit bleiben. Und deswegen ist es immer ein Team. Und die Fachlichkeit und dieses Korrektiv aus dem Team, das ist das, was eigentlich den Erfolg bringt.
Ich verstehe. Das ist ja super spannend. Das heißt also, ihr habt jetzt keine spezielle psychologische Ausbildung da nochmal oder eine Grundausbildung.
Ja, ich meine, die Ausbildung zum Fallanalytiker oder zur Fallanalytikerin dauert beim BKA nach den ganzen Erfahrungen, die die Bewerber ja schon mitbringen, zwischen 5 und 7 Jahre, bis man ausgebildet ist. Das sind also Lehrgangsmodule, ist eine Modulausbildung, da wird schon eine Menge vermittelt, aber alles nur in Randbereichen. Und wir wären schlecht beraten, wenn wir daraus unsere Expertisen ziehen. Nein, da müssen die Freaks mit an den Tisch und dann wird da auch ein gutes Paket raus.
Das verstehe ich sehr gut. Sag mal, und gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen einem operativen Fallanalytiker und einem Profiler? Oder hört sich das eine nur spannender an? Und wie ist das?
Nein, ich überspitze das jetzt mal. In der Regel ist es so, der Profiler oder die uns in den Medien mal verkauft werden, haben von ja, dem richtigen Täterprofilerstellung und der Arbeit davor eigentlich keine Ahnung. Das heißt, die Profiler, die sich in den Medien präsentieren, haben mit operativer Fallanalyse, mit dem polizeilichen Begriff und schon gar nicht mit der Ausbildung und auch ja, dem Sachverstand nichts zu tun.
Ich verstehe. Also das heißt, gut, also das heißt, der Profiler, ich dachte mal, in Amerika nennt man die Profiler und hier sind es einfach allgemein die Fallanalytiker. Das stimmt dann eben auch nicht.
Genau, also sobald man eine polizeiliche Ausbildung hat, ist man halt Fallanalytiker. Und das ist halt die polizeiliche Ausbildung über das Bundeskriminalamt. Und es gibt keine andere Ausbildung. Das ist die einzige Ausbildung, die zumindest die Fallanalyse und alles, was polizeiliche Seite angeht, das ist zertifiziert, das ist akkreditiert. Also das hat das BKA schon toll gemacht. Das ist alles auf wissenschaftlicher Basis, der Teamansatz. Und der Begriff Profiler ist in Deutschland nicht geschützt. Jeder kann sich Profiler nennen. Und
Ah.
natürlich zieht das in den Medien, nur man muss halt vielleicht auch mal hinter die Kulissen gucken, welche Fachlichkeit dahinter steht. Und da, ja, kommt oft zumindest was die polizeiliche Fachlichkeit angeht, nicht viel. Es ist ja so, dass wenn wir uns Fallanalytiker nennen, eigentlich auch keiner weiß, was wir machen. Natürlich haben wir früher uns immer gesträubt, ne? Ah, Profiling, nein, das sind wir nicht. Gut, heute spielen auch die OFA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit, weil es einfacher ist zu erklären. Also es ist sicherlich so eine Gemengelage geworden. Ne? Ah, du bist doch Profiler, auch in den Medien gerade mit. Und dann als Autor, ne, wird man ja in diese Profiler-Schublade gesteckt, weil sie es einfach besser verkaufen lässt. Na klar, aber man muss mal hinter die Kulissen gucken, wo kommt denn das her? Und wenn das keine Ausbildung der operativen Fallanalyse ist, dann hat es zumindest mit unserer Fachlichkeit nichts zu tun.
Ich verstehe. Ich verstehe. Dann bin ich schon einen Schritt weiter.
Okay.
Jetzt sag mir doch, wie sich Opfer aus Sicht der Fallanalyse Tätern zuordnen lassen.
Opfern aus Sicht der Fallanalyse zuordnen lassen. Gib mal ein Beispiel.
Ja. Ja, ich sage jetzt mal im Fall Manfred Seel, wie der ja nun leider verstorben ist. Und da weiß man nicht zum Beispiel, wie viele Opfer das nun wirklich waren, ob er wirklich ein Serientäter war oder nicht. Wenn jetzt die Fallanalyse dieser Sache nachgeht, wie stellt sie fest, ob man vielleicht diesem Herrn Seel das und das Opfer zuordnen kann?
Ich war Leiter der OFA in Niedersachsen. Das heißt, ich
Hm?
hatte mit dem Fall Seel
Weiß
nichts zu
ich.
tun. Und es gibt bei uns einen Grundsatz, dem ich mich sehr, sehr gerne unterwerfe, weil das auch wirklich ja, meine Vita hergibt. Da kann ich keine Aussage zu treffen. Ne? Da
Ja.
haben sich andere Kollegen mit beschäftigt. Also allgemein geht ja an deine Frage, wir haben einen Cold Case. Es
Ja.
wird jemand ermittelt, wie im Fall Seel. Und dann muss man schauen, welche Opfer können wir diesem Täter zuordnen. Entweder ist er nicht geständig. Oder wie im Fall Manfred Seel verstorben. Dann haben wir halt ein Riesenproblem.
Genau.
Das heißt, wir müssen auf OFA-Basis muss man schauen und sich die Fälle, die ihm einwandfrei zuzuordnen sind. Das war ja im Fall Seel, ne, die Leichen, die gefunden wurden in der Garage, ne, dass man die identifizieren konnte. Und dann muss man natürlich schauen, und da wird auch eine Fallanalyse, eine Cold Case-Analyse durchgeführt. Im Prinzip wie auch eine aktuelle Analyse. Das heißt, man schaut, wer ist denn das Opfer? Haben wir ein nicht identifiziertes Opfer, wird schwierig. Hat man ein Opfer, was man zuordnen kann, was man jetzt vielleicht auch einem Milieu zuordnen kann? Hat man ein Opfer, wo man vielleicht auch nach den vielen Jahren oder Jahrzehnten durch Befragung zum Opferbild Routinen erkennen kann? Gut, wenn es eine Prostituierte war, gerade im Drogenmilieu, ist es schwierig, Tagesroutinen im Nachhinein detailliert abzubilden. Da haben wir ja nicht nur, ich sag mal, die zeitliche Komponente, sondern auch das Milieu, was es natürlich äußerst schwierig macht. Aber man muss natürlich versuchen, unheimlich viel über das Opfer zu erfahren. Wer hat sich damit, ne, umgeben? Auch bei Cold Cases geht es ja auch, ne, um Beziehungsdelikte, ne? Und die Frage ist ja, gab es zwischen dem Opfer und Manfred Seel eine Beziehung? Das kann ja eine freier Beziehung sein, nur das muss man ja erstmal ermitteln, da muss man ja erstmal hinkommen. Kann der Täter freier gewesen sein? Kann es einer aus dem bekannten Umkreis gewesen sein? Kann es jemand sein, der im Drogenkontext als Dealer whatever mit ihr zu tun hatte? Das heißt, das Opferbild ist ganz, ganz wichtig, erstmal zu schauen, wer war das und wo kann es eine Kontaktmöglichkeit zu dem Täter gegeben haben. Und da muss man sich anschauen, welche Möglichkeit hat man denn noch, heute zu rekonstruieren, was ist denn damals passiert? Wir haben einen Leichenablageort, wir haben noch nicht mal ja, vollständige Leichenteile, wir haben Leichenteile, wo erstmal die Rechtsmedizin gucken muss, was lässt sich daraus denn noch ermitteln? Tötungsart, in dem Fall Anzeichen auf sexuellen Sadismus. Auf nicht pragmatische Tötungsarten. Die Frage ist ja auch Leichenzerteilung. Auch da gibt es Unterschiede. Hat das vielleicht auch eine sexuelle Komponente, eine nekrophile Komponente? Und das sind ja alles so Dinge, die erstmal auch die Rechtsmedizin klären muss. In der Regel sind die Mordermittler, teilweise auch die OFA-Mitarbeiter, bei der Obduktion dabei. Das heißt, wir können dann auch direkt den Obduzenten entsprechende Fragen stellen. Und das ist dann der zweite Part. Das heißt, wir haben jetzt alles über das Opfer, haben alles über die Tötungsart, aber wir waren nicht dabei. Und was uns hier fehlt, ist ein Tatort. Und der Tatort mit Tatortspuren, um das Verhalten zu interpretieren, ist ein wesentlicher Bestandteil der OFA-Arbeit. Das heißt, diese Säule bricht uns völlig weg. Und da muss man schauen, was hat man da? Und ja, bei einem Serienmörder hat man dann natürlich die Möglichkeit, und da haben wir ein System in der OFA etabliert, seit Beginn an, seit 99. Das nennt sich Weiglis. Das ist eine Datei zur Verknüpfung von tötungssexuellen Gewaltdelikten. Weiglis heißt Violent Crime Linkage Analysis System. Eine kanadische Datei. Und zwar ist das so, dass man einen Fall eingibt. Also in dem Fall, ob jetzt Manfred Seel oder einem anderen Cold Case, würde man den Fall auch retrograd eingeben, wenn er nicht sowieso schon drin ist. Das heißt, man würde die Informationen zur Tat entsprechend in diese Datei eingeben. Das heißt, die ist jetzt bundesweit, teilweise europaweit, es sind auch die Anliegerstaaten an Weiglis angeschlossen, hätten Zugriff auf diese Datei. Haben wir irgendwo einen Fall mit ähnlichen Leichenerscheinungen? Haben wir einen Fall von Leichenzerteilung, Mutilation? Das heißt, die schaut man sich alle an. Haben wir denn, je nachdem, welche Tötungsart rechtsmedizinisch nachgewiesen ist, haben wir dort Verbindungen? Und da muss man schauen, Opferbild, Milieu, Prostituierte, Drogenmilieu. Und da rastet man runter und schaut, welche Taten haben wir da und die muss man sich anschauen. Und denn, wenn man dann einen Täter hat, gut, Manfred Seel hat ein Riesenproblem, da er nun verstorben ist, ist halt auch ein juristisches Problem. Und wenn in dem Fall, wie bei Manfred Seel, nicht vielleicht noch ein weiterer Täter agiert hat, ist es juristisch schwierig, weil gegen Tote darf nicht ermittelt werden. Und wäre das jetzt nicht der Fall, wäre vollkommen klar gewesen, es ist ein Einzeltäter, während die Ermittlungen einzustellen. Das ist ein juristisches Problem, was sicherlich nicht unbedingt nachvollziehbar ist, schon gar nicht im Sinne der Angehörigen. Aber es ist nach wie vor ein Problem. Aber man weiß ja gerade bei den Delikten, solange man nicht alles aufgeklärt hat, gab es da einen weiteren Täter. Ich meine, in dem Fall war es einfach, wenn es sogar zwei Garagenmieter gab, die Zugriff darauf hatten, dass man das erstmal vermutet, keine Frage. Das ist aber die Gewähr, dass man weitermachen darf. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da muss man schauen. Da muss man natürlich auch schauen, auch wenn der Täter oder der mutmaßliche Täter verstorben ist, dass man sich seiner annimmt. Und da möglichst detailliert in seine Vita geht und so weit wie möglich zurückgeht. Und am besten durch welche Informationsquellen auch immer, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, seine Vita aufarbeiten. Wann war er wo? Welche Lebensereignisse haben sich ergeben? Wo gab es Brüche? Und dann muss man genau die Taten, die man jetzt analysiert hat, das können zig Taten sein. Und die muss man drauflegen. Ah, passt das geografisch zusammen? Ne? Passt das von seiner Vita zusammen? Und so geht man Step by Step vor und versucht natürlich auch im Nachhinein, auch da ist ja die Wissenschaft weit fortgeschritten, ob wir sogar objektive Spuren haben in Form von DNA. Gibt es Spermaspuren an den Leichen, die man zuordnen kann? Auch da gibt es ja Dateisysteme, wo man dann natürlich ne, von den Serientätern, wenn man das denn kriegt, auch bei Verstorbenen, kann man über Angehörigen-DNA sowas feststellen. Sind die noch irgendwo aufgetaucht? Lassen sie sich objektiv, was ja immer die beste Möglichkeit ist, zuordnen. Dann sind das so die Möglichkeiten, ja, die Polizei da erstmal aufgreifen muss. Aber ich glaube, du merkst, das ist ein Riesenaufwand.
Ja, das
Ein
kann ich mir
Riesenaufwand. Das macht man
vorstellen.
nicht mal nebenher. Das heißt, da wird natürlich eine Mordkommission oder Ermittlungsgruppe gebildet und die haben gut zu tun.
Ja, das hört sich ganz so an. Und so werden auch allgemein natürlich überhaupt Serientäter erkannt, ne? Indem man quasi das Schema vergleicht mit Fällen, die nicht aufgeklärt wurden, oder?
Ja, bei Manfred Seel war es ja so, dass man auf ihn aufmerksam geworden ist durch den Leichenfund. Das heißt, wir haben einen Serientäter, mutmaßlich, und man geht dann von seiner Vita aus und versucht das nachzuvollziehen. Interessant ist, wenn wir Fälle haben von Opfern, wo man weiß, da gibt es Parallelen in der Tatausführung, ne, in der Leichenablage, in der Kontaktphase, whatever, dass man glaubt, dass ein Täter agiert. Wir haben ihn aber nicht. Ne? Das ist ja die andere Herangehensweise. Ne? Da muss man halt versuchen, über Routinehandlungen, über die Opfer, versuchen, wo kann denn ein Täter Kontakt zu diesen Opfern genommen haben? Wo finden wir Parallelen? Wo gibt es Diskrepanzen, die es ja auch immer gibt? Aber sind die Diskrepanzen so wesentlich, dass wir die Tat ausschließen würden? Das sind ja alles so Aspekte, die dann geprüft werden müssen.
Und ich meine, so ein Fall, ich meine, klar ist der dann irgendwann ein Cold Case, aber der kann ja nicht wirklich, solange tatsächlich noch der Verdacht besteht, dass einer, also man geht in dem Fall davon aus, dass es einen weiteren Täter gab. Und solange man nicht sicher ist, ob der noch lebt, wird man immer weiter noch Ermittlungsansätze haben, oder?
Solange man die noch hat, wird auch weiter ermittelt. Sind alle Ermittlungshinweise, alle Spuren abgearbeitet, ne, wird man sicherlich kräftemäßig, ich weiß nicht, wie groß die Mordkommission war, dann wird man ein bisschen runterfahren. Aber es bleibt ja nie so, dass man es einstellt. Mord verjährt nie. Also von daher wird es, ne, immer, sobald da was hochkommt, entweder wird die Mordkommission wieder hochgefahren. Aber ich schätze mal, dass immer ein zuständiger Sachbearbeiter in der Mordkommission das immer auf dem Schirm hat. Und je nach Eingang von neuen Hinweisen, je nach Eingang von neuen Gutachten, sobald da was hochkommt, ne, dann wird kräftemäßig wieder aufgestockt. Also da bleibt man sehr sensibel. Und bundesweit ist es ja so, dass Cold Case Units eingerichtet werden. Das heißt, man geht mit Cold Cases, ist ja auch ein modernes Wort geworden, und in aller Munde geht man ja anders um als früher. Von daher, ne, ist da heute sicherlich ein bisschen mehr Zug zum Tor.
Gibt es eigentlich ein spezielles Team, was für Cold Cases zuständig ist, oder wird das dann immer individuell zusammengestellt?
Ja, gut, das ist natürlich unserem föderalistischen System geschuldet, dass jedes Land mit den Cold Cases so umgeht, wie Sie meinen, das gut, ich kann dann immer noch für Niedersachsen sprechen. Und bei uns ist das so, dass wir 2019 Cold Case Units gegründet haben. Vorher war es ja so, und das war zumindest bundesweit ja so, dass die, ja, früher hatten sie Altmordfälle, ne, sind heute ein bisschen internationalisiert worden, dass die Fälle in den Kellern schlummerten und ein Fachkommissariat eins sie bearbeitet haben, wenn sie Zeit und Luft hatten und keine aktuellen Fälle. Und jetzt denkt man mal drüber nach, ne? Mordkommission ist ja auch nicht so, dass, ne, wir ja aus einem Schöpfhorn überqualifiziertes Personal haben. Das ist ja bundesweit in der Polizei im öffentlichen Dienst nicht gerade paradiesisch. Das heißt, wenn sich Kollegen mit einem Cold Case beschäftigen, und das heißt ja erstmal lesen, 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 lesen. Denn die müssen den Fall kennen. Die müssen alle Fallinformationen kennen. Das heißt, die werden Tage, wochenlang Akten studieren. Und ich kenne zumindest in Niedersachsen kein Fachkommissariat 1, was mal ein Vierteljahr am Stück keinen aktuellen Fall hatte. Das heißt, kommt der aktuelle Fall hoch, werden die qualifizierten Mitarbeiter aus dem Fachkommissariat wieder für den aktuellen Fall herangezogen. Dann hatten die eine aktuelle Mordkommission, die dauert ein halbes Jahr, die dauert ein Jahr. Und dann heißt es so, dann mach da mal weiter, wo er vor einem Jahr angefangen hat. Ja, die können wir von vorn anfangen. Und
Wahnsinn.
deswegen lagen die und lagen und lagen und lagen. Und heute ist es wirklich so, dass die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt für die Cold Cases abgestellt werden, die Zeit bekommen, sie von Anfang bis Ende akribisch zu bearbeiten und nicht durch aktuelle Fälle abgelöst werden, sondern die sind halt in eigenständige Organisationen eingebunden gewesen und die bearbeiten jetzt Step by Step nach, ja, nach Prioritätsmaßgaben der Fälle, die in zumindest in Niedersachsen sind, arbeiten die Cold Cases Step by Step ab.
Ja, klar, und das wird wahrscheinlich dann immer wieder noch weiter hoch gefahren, wenn da zufällig vielleicht noch eine Leiche auftaucht, ne, die
Ja,
dem
natürlich.
zugeordnet werden könnte.
Natürlich. Na klar. Na klar.
Ja, klar. Ja, du, also ich bin ganz, ganz dankbar, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast. Ich finde es
Sehr
super
gern.
spannend. Ja, vielleicht finden wir uns mal wieder zusammen zu einem Interview oder wir sehen uns auf der nächsten Kriminale vom Syndikat. Da sind wir nämlich
Genau.
beide Mitglied.
Genau,
Also,
genau. Super. Es würde mich freuen, egal wann, Franziska.
bis dann. Tschüss, mach's
Ja,
gut.
bis
Ja. Was sagst du dazu? Na ja, Profiler haben wir ja gehört, haben eigentlich keine Ausbildung oder jeder darf sich so nennen. Deswegen ist er natürlich operativer Fallanalytiker, aber Profiling hört sich natürlich spannend an. Und ich
Ja,
weiß.
weil wir es natürlich aus den Krimis kennen, ne, aus den amerikanischen, und da ist so diese hellseherischen Fähigkeiten, die scheinbaren, die ja nur analytisches Denken sind, sind das, was dann dort fasziniert. Und deswegen ist dieses Profiling oder der Profiler hier so als Begriff angekommen. Aber zumindest alle, die ich kenne, und es sind ja auch Rechtsmedizinerinnen, Rechtsmediziner, immer bei solchen Teams, wenn es eben dann um so eine Fallanalyse geht, mit dabei, die weisen das immer weit von sich. Ne? Für die ist dieses Profiling nicht der richtige Begriff.
Ja, na, natürlich, das verstehe ich. Aber du hast also auch schon häufig wahrscheinlich mit Fallanalytikern zu tun gehabt.
Also ich selbst habe bisher erst, muss man sagen, in zwei Fällen an solchen Sitzungen teilgenommen. Und da bist du dann eben als Rechtsmediziner und trägst praktisch deine Fakten nochmal vor. Und dann wirst du von den anderen befragt nach Details und kommst plötzlich auf Dinge, wo du eigentlich sagst, ja Mensch, stimmt, da habe ich damals gar nicht notiert oder habe ich jetzt gar nicht für so wichtig gehalten. Ja, also welche Seite das jetzt war, klar, das notierst du natürlich, aber welche Relevanz das haben könnte. Die Kleidung wird halt stur beschrieben, wenn sie denn dabei ist überhaupt bei der Obduktion, und du machst dir jetzt normalerweise nicht großartig weitere Gedanken darüber, auch wie rum was angezogen ist, ob die Farben zueinander passen oder was auch immer. Und das kann aber dann plötzlich mal relevant werden, ja. Und insofern ist das eine ganz andere Sichtweise und natürlich auch super gut, wenn man sozusagen als der Rechtsmediziner, der die Obduktion durchgeführt hat, dann trotzdem auch ja als Zeuge zur Verfügung steht, weil es geht selbstverständlich ja auch darum, über das, was bisher irgendwo schriftlich verfügbar ist, noch Informationen, Eindrücke hinauszubekommen. Ja. Und ja, also insofern waren das zweimal ganz spannende Erfahrungen. In einem der beiden Fälle hat es auch dann tatsächlich später einen Ermittlungsansatz im Weiteren gegeben und hat sogar zum Erfolg geführt. Im anderen Fall ist es bis heute noch nicht geklärt. Ne? Also gut, das ist jetzt nicht statistisch signifikant oder repräsentativ. Aber ich glaube einfach, dass das nochmal eine Chance ist, dass man dort neue Ansätze bekommt. Und selbst wenn es nur in einem von 10 Fällen irgendwie zum Erfolg führt, dann hat sich's aus meiner Sicht schon gelohnt.
Absolut. Ja, und in unserem Fall Manfred Seel hat sich's noch nicht gelohnt, weil wir ja leider immer noch nicht wissen, ob er nun einen Mittäter hatte oder nicht, wobei eben Spuren dazu geführt haben, anzunehmen, dass zumindest bei einer Leiche zwei Personen beteiligt waren. Und ich habe jetzt wollte noch mal das Thema Speiseröhrenkrebs aufgreifen. Das ist nämlich eine sehr seltene Krebsart. Und nur etwa 3% aller, wenn wir jetzt hier Deutschland nehmen, aller Deutschen, bekommen das. Herr Seel ist dran gestorben. Sein Geschäftspartner, mit dem er diese Entrümpelungsfirma hatte, ist auch daran gestorben.
Also
Und
3% der Deutschen,
ja.
das ist ein bisschen viel. Also drei
Also
Prozent
ich habe
von den Krebserkrankten.
ja
Also
von
ist
den
nicht. Also,
Krebserkrankten.
sonst würde ja bedeuten, 3 von 100 bekommen das.
Nein,
Das ist
nein, nein, von den
so schlimm ist
Entschuldigung.
es nicht. Ja.
So schlimm ist es nicht. Natürlich von den
Genau.
krebserkrankten Deutschen, ganz klar.
Genau. Aber es gibt Risikofaktoren, ne, für den Speiseröhrenkrebs, und da gehört natürlich zum Beispiel regelmäßiger Alkoholkonsum dazu, gerade wenn höherprozentige Getränke aufgenommen werden. Da gehört auch Rauchen dazu. Ja, und also alles das, was an, sagen wir mal, schädlichen Substanzen an der Speiseröhre sich vorbei bewegt, ja, das erhöht natürlich das Risiko. Aber es trifft auch Menschen, wo diese äußeren Risikofaktoren überhaupt nicht realisiert worden sind. Da sind es dann wahrscheinlich auch genetische Voraussetzungen, die eine Rolle spielen, ja.
Nur, ja, schon, das glaube ich. Und an genetische Voraussetzungen denke ich aber in diesem Fall eher nicht, denn es ist ja schon merkwürdig.
Die waren ja nicht verwandt. Ne?
Ja, die waren nicht verwandt. Und man weiß aber, dass beide, also ich meine, Herr Seel selber hat ja auch mal eine Entziehungskur gemacht. Er hat also wohl phasenweise sehr viel getrunken. Und sein Geschäftspartner hat regelmäßig auch mit ihm ja Alkohol getrunken und hat mal ausgesagt, dass Herr Seel immer, wenn er betrunken war, damit geprahlt hat, dass er sadistische Neigungen auslebt an Prostituierten, was natürlich wieder dafür spricht, dass Seel sehr wohl der Täter gewesen sein könnte in mindestens 6 Fällen. Es gibt ja die Vermutung, dass es wesentlich mehr gewesen sein können, das wissen wir nicht. Andererseits war er natürlich auch Ätzer ursprünglich mal, ne? Dieser Beruf ist ja dann aus, ja, den gab es nicht mehr, aber er hat immer wieder mit Chemie experimentiert. Und diese Simone Diallo, die in den beiden Leichenfässern, also deren Körperteile in diesen Leichenfässern gefunden wurden, die lag ja in einem Chemiegemisch, wie du das letzte Mal schon
genau,
erwähnt
das
hast.
Das hatten wir ja analysiert. Und das spricht natürlich schon dafür, dass jemand sich damit ein bisschen auskennt, ja, warum mischt er genau das so zusammen? Das ist ja nicht so, dass man das mal irgendwo an der nächsten Ecke gerade bekommt, ja, also man braucht da schon eine gewisse Affinität. Ja, das andere ist in vino veritas, also die Betrunkenen sagen die Wahrheit. Trotzdem gab es ja wohl auch einige Berichte von Menschen, die, und ich habe sogar persönliche Kontakt gehabt hinterher, also das war unglaublich eigentlich, ne, dass auch jemand dann zu mir gesagt hat, ja, ich habe mit dem so und so lange in dem Verein da Musik gemacht oder so, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Ja, also wirklich bei ganz zufälligen Begegnungen, aber irgendwie hatten die das Gefühl, die müssen mir das erzählen. Ich habe ja mit den Ermittlungen oder so gar nichts zu tun gehabt, ich habe mir das halt angehört. Aber da war ihm auch, ja, hat auch gerne was getrunken und so, aber da muss er immer freundlich und auch kontrolliert gewesen sein. Also allein, dass er was getrunken hat, hat wohl nicht gereicht, sondern er muss das dann auch noch zusätzlich zu der Person, der was gesagt hat, entsprechendes Grundvertrauen gehabt haben.
Ja, die beiden hatten wohl, so las ich, eine symbiotische Beziehung. Also die haben wahrscheinlich viel miteinander geteilt, was andere nicht hatten. Nun ist ja dieser Partner von ihm auch gestorben. Und dennoch gibt es weitere Ermittlungen. Zumindest gab es die bis 2017. Und der Fall ist zwar ein Cold Case, aber natürlich immer wieder, wenn irgendwo noch eine Leiche gefunden wird, denkt man auch dabei an den Fall Seel. Das heißt, es könnte theoretisch sogar sein, dass diese Person, die vielleicht bei ihm war damals, noch lebt. Und
das ist ja wirklich verrückt, wenn man sich das vorstellt. Es könnte sein, es gibt jetzt noch irgendwelche Fässer irgendwo in irgendeinem Keller oder irgendeiner Garage, die lang keiner aufgemacht hat, wo noch Überreste drin sind. Ja, also es kann sein, es tauchen noch neue Leichen auf. Umgekehrt hat man Fälle genommen, die aus der Vergangenheit waren, wo die Leichen ja gefunden waren, die bis heute nicht geklärt waren, wo man gedacht hat, könnte in das Muster passen. Ja, das ist so. Dann haben wir einen möglichen Mittäter, der ebenfalls tot ist. Und wir sagen aber, naja, vielleicht gibt es doch noch ein oder mehrere weitere Mittäter. Ja, also letztlich ist ja dieser ganze Fall noch immer in alle Richtungen offen. Also es kann noch mehr Opfer geben, es kann noch mehr Täter geben. Und ja, also ist eigentlich so, ja, für mich erst so jetzt hier in unseren 3 Folgen immer so klar geworden, wie viele Dimensionen das ganze Ding hat.
Ja, allerdings. Ja, das ist unglaublich. Ja, das ist eben das, was man nicht weiß. Es wurde nämlich auch vermutet, weil ja, er hat ja jedem Opfer irgendetwas entnommen. Einmal einen Eierstock, einmal Namen, also alle möglichen Teile. Irgendein Ermittler sagte mal, aus diesen ganzen abgeschnittenen Teilen könnte man praktisch einen neuen Menschen zusammenbasteln. Ja, und allerdings sprach man auch von den Teilen, die nicht mehr gefunden wurden, von möglichem Kannibalismus. Also da war wohl auch in diesen Pornos, die gefunden wurden, gab es wohl Anzeichen dafür, dass auch das mal zumindest gedanklich bei ihm eine Rolle gespielt haben könnte.
Das ist ja dann nochmal die verrückteste Variante, aber selbstverständlich etwas, was wir immer wieder überprüfen, wenn wir also menschliche Überreste finden. Und dann die Frage, ist das von einem Menschen oder von mehreren Menschen? Jetzt könnte
Ja.
man ja sagen, okay, es gibt einen Arm, ein Bein oder zwei Arme, zwei Beine, einen Bauch, einen Kopf. Damit ist ja nichts überzählig. Ja, aber das
Ja.
reicht ja nicht, sondern es kann ja sein, es ist der linke Arm von Person A, der rechte Arm von Person B, das rechte Bein von Person C und dergleichen. Und deswegen machen wir natürlich auch in solchen Fällen, gerade bei zerteilten Leichen, diesen Aufwand, dass wir jedes einzelne Stück in diesem Fall überprüfen. Passt das an den Rest des Körpers? Wie sind, das ist das Einfachste, wie sind die Abtrennungsflächen, ja, passen die zusammen? Ist das wirklich derselbe Knochen, der einfach durchtrennt ist? Oder passt das eben rein morphologisch gar nicht zusammen? Ja, das ist zwar, da ist noch ein Stück Oberarm am Rumpf dran. Wir haben auch hier den Arm, ein Stück Oberarm, aber das ist eigentlich insgesamt viel zu viel Oberarm. Also der Oberarmknochen wäre ja zu lang. Und da stellt man fest, das passt gar nicht. Ja, und das denken viele. Wieso macht ihr denn den Aufwand? Ist doch klar, ist doch eine Leiche oder so, ne? Aber in Wirklichkeit muss man natürlich auch mit so einem Irrsinn rechnen. Ja, wenn man schon eine Leiche jetzt in, vermeintlich eine Leiche in irgendwelchen Tonnen findet, ja, dann kann das eben auch aus mehreren zusammengesetzt sein. Also wenn wir jetzt irgendwann in den nächsten Jahren dann eine Leiche finden, wo ein Teil nicht zum anderen passt, könnte das vielleicht hier die ja, die gesuchten Puzzlestücke sein, wenn man so möchte.
Ja, aber das ist doch richtig. Das hatte ich richtig verstanden, dass man konnte ihr ja, der Simone Diallo, sogar noch die Fingerabdrücke abnehmen. Das heißt, sie war noch in praktisch gutem Zustand. Also er hatte sie praktisch präpariert, oder?
Ja, präpariert nicht, eher konserviert.
Oder
Ne? Also
konserviert.
waren ja die Zerteilungen und waren diese komischen Nägelschrauben und so eingebracht. Aber diese Chemikalie, diese Flüssigkeit hat dazu geführt, dass der Leichnam in der Form konserviert war. So wie wir das zum Beispiel machen würden mit Formalin, ja, dass wir dann fixieren, konservieren oder wie wir eben eine Einbalsamierung haben für die Leichen, die ins Ausland transportiert werden. Was macht man da letztlich? Man ersetzt normales Körperwasser durch eine andere Flüssigkeit. Ja, diese Flüssigkeit kann auf Wasserbasis sein, die kann aber auch auf einer Ölbasis sein oder kann auch fest sein, wie man es zum Beispiel mit heißem Wachs eben früher gemacht hat, das dann flüssig ins Gewebe eingedrungen ist und erstarrt ist. Oder dann eben die Plastinate, was ja Gunther von Hagens jetzt so populär gemacht hat, dass also dann die Gewebsflüssigkeit durch diesen Kunststoff ersetzt wird, der aushärtet, ja, und dann aber nicht mehr hitzeempfindlich ist, so wie Wachs beispielsweise. Und selbst wenn ich also die Konservierungsflüssigkeit auf Wasserbasis habe, dann sorgen eben die Substanzen, die da zusätzlich drin sind, sorgen dann dafür, dass die typischen Prozesse, nämlich die Autolyse der Selbstauflösung und der Fäulnis, also des Wachstums der Bakterien, dass die nicht mehr stattfinden können. Also ich setze dem Wasser bestimmte Hemmstoffe bei, ja? Und das hat offensichtlich ganz gut funktioniert mit dem, was er da angemischt hat.
Ja, und du sagtest ja, weiß ich noch genau, in der letzten Folge, dass du so einen Geruch noch oder dass das ein sehr eigentümlicher Geruch war, der gar nicht wirklich zu definieren war. Also da hat er ja offensichtlich dann auch experimentiert, oder?
Eben, also die Frage ist, wie kommt jemand auf diese Mischung, genau diese Mischung, die er da hergestellt hat? Ja, und sicherlich gab es da keine Anleitung im Internet und zumindest war das nach meinem Wissen nicht recherchierbar. Und da stellt sich dann genau die Frage, wie kommt er da drauf? Hat er vielleicht schon mal zum Beispiel irgendwelche Tierkadaver eingelegt und geguckt, wie gut halten die sich oder so? Ja, also irgendwie muss er auf dieses Rezept gekommen sein.
Das würde wieder dafür sprechen, dass ja eine der Leichen an einer Autobahn gefunden wurde, in Plastiksäcke verteilt, und daneben war noch ein Plastiksack mit Tierkadavern oder Teilen von Tierkadavern. Es kann ja schon möglich sein, dass er da einiges ausprobiert hat.
Ja, dann aber eben genau die Frage, warum wird diese Leiche konserviert? Was ist da anders als bei anderen? Oder haben wir noch konservierte Leichen, wie vorhin angedeutet, nicht gefunden bislang? Ja, also war es der einzige Fall von Konservierung? Und wenn ja, warum? Ja, was war bei Frau Diallo anders als bei den anderen? Warum wollte er da eine andere Kontrolle haben? Weil klar ist selbstverständlich auch, wenn sowas gefunden wird, von wem auch immer, ja, wer auch immer da Zutritt zu der Garage haben könnte, dann fliegt das Ganze ja auf, ja. Und in dem Moment, wo die Leichen irgendwo aufgefunden werden, in Anteilen oder wo auch immer, bringt man es nicht mit ihm in Verbindung. Aber wenn es in der von ihm angemieteten Garage gefunden wird, dann gibt es ja schon mal diese eine Verbindung. Also das heißt, es ist ja auch für ihn ein hohes Risiko gewesen. Und ja, weiß man natürlich nicht, wenn er nicht krank geworden wäre, ob er dann vielleicht doch noch versucht hätte, die Leiche zu entsorgen. Aber ich sag mal, das Beste, was natürlich einem Täter passieren kann, ist, dass die Leiche niemals gefunden wird. Ja. Und warum ist das hier anders gewesen? Auch das werden wir wahrscheinlich nicht mehr klären.
Nein, das werden wir nicht mehr klären. Ja, zumal er hatte sie ja 10 Jahre vorher bereits ermordet. Also das heißt, er hat sie 10 Jahre lang aufbewahrt. Ja, und wenn er sie nicht gleich präpariert oder konserviert hätte, besser gesagt, dann wäre sie ja schon zumindest teilweise, also nach meiner Kenntnis oder Nichtkenntnis, verwest gewesen. Ne? Also das heißt, er muss sie ja relativ bald konserviert haben.
Genau, also muss sie relativ bald in Anführungszeichen behandelt haben, im Sinne von diese Fremdkörper dort einbringen, Schrauben, Nägel und so weiter und den Leichnam zerteilen und dann in diese Konservierungsflüssigkeit. Da kann
Richtig.
jetzt nicht viel Zeit vergangen sein, vielleicht eine Woche oder 2 Wochen Maximum für den ganzen Prozess, ja.
Und leider haben die Ermittler ja herausgefunden, dass die Nägel, die er da in diese Frau eingebracht hat, bei lebendigem Leib das gemacht hat.
Wie haben
Als
die das rausgefunden, dass bei lebendigem Leib war?
das weiß ich nicht genau, das
Ja.
steht aber tatsächlich überall in den Unterlagen. Also vielleicht weiß ich nicht, ist da eine andere, ist dann das Blut anders oder ich weiß es nicht, wenn man unter Schock steht oder keine Ahnung, wie die es rausgefunden haben.
Ja, also an dem Leichenbefund können Sie das eigentlich nicht gesehen haben. Ja. Aber was könnte da noch eine Aussage? Also ja,
Vielleicht denn der
das wäre etwas.
Gesichtsausdruck.
Ja, der Gesichtsausdruck von einem Leichnam sagt gar nichts aus. Ja, das ist ja immer, was ihr Krimiautoren euch dann so da rein bringt. Und wir haben eine mimische Muskulatur, die beim lebenden Menschen eine Menge ausdrückt, ja. Aber beim Leichnam muss man sich einfach vorstellen, die Muskulatur unterliegt dann genauso Gesetzen der Totenstarre und gegen die Schwerkraft und dann wird eine Scheinmimik erzeugt, ne? Aber es gibt die Mimik des Leichnams, gibt es nicht.
Ach
Ja,
so.
also das, aber kann man natürlich immer gern drüber schreiben und wird auch gerne viel geschrieben.
Ja, sonst wäre es ja auch nicht spannend. Also.
Das Einzige wäre eben, aber das ist eine Mutmaßung. Also ich weiß jetzt davon nichts, dass da irgendwie zu Lebzeiten was eingebracht ist, mir jetzt gar nicht bekannt. Die Frage ist, was hat vielleicht irgendwie Auswertung von Videomaterial oder so ergeben? Ja, dass da irgendwas in die Richtung kam. Aber da habe ich wirklich keine konkreten Informationen drüber.
Also wie gesagt, alles, was ich da an Artikeln gefunden habe, das wurde immer wieder erwähnt, dass er da wohl Vielleicht war es auch durch die Aussage seines Kollegen, dass er da irgendwas dazu gesagt hat.
Tja. Ja,
Na
vor, die
gut.
Vorstellung ist furchtbar, ne? Das war, aber
Entsetzlich, ja.
ja.
Ja, aber ich glaube, weiter kommen wir in diesem Fall nicht. Aber trotzdem haben wir ganz viel darüber erfahren. Vielleicht auch, was in diesem Mann vorgegangen ist, warum er ja diese zwei Seiten hatte. Da gibt es einen Artikel, da steht: Im Keller brennt wieder Licht. Da war er dann, da hat seine Frau dann gesagt, er ist wieder im Keller. Er hat ja jahrelang gar nichts mehr gemacht, also nicht mehr gemordet, als er da in dieser auf einmal heilen Welt lebte, also mit seiner Ehefrau, mit seinem Kind plötzlich. Da hat er ja jahrelang nichts gemacht. Und dennoch sagen die Ermittler, dass die Veranlagung da ist und irgendwann immer stärker wieder in den Vordergrund tritt.
Ja, hat er wirklich nichts gemacht in der Zeit, ne? Auch
Ja, das
das ist
weiß
ja,
man natürlich auch
man
nicht.
vermutet das, aber ja, und so werden viele Fragezeichen bleiben, aber aus meiner Sicht sind jetzt doch einige Erkenntnisse, also für mich zumindest, hier hinzugekommen. Und der Fall ist vielleicht doch nicht so kalt, wie man dachte. Und wir können, glaube ich, beide gespannt sein, was sich eben noch in die eine oder andere Richtung ergibt. Also noch mehr Opfer oder vielleicht dann doch noch irgendwann eine Verhandlung gegen einen weiteren Tatverdächtigen. Ja, das werden wir vielleicht noch sehen.
Dann nehmen wir den Fall dann natürlich sofort auch nochmal auf. Gut. Also dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freuen Sie sich auf unseren nächsten Fall in 14 Tagen.
Bis dahin,
Bis dahin,
tschüss.
tschüss.